ARD. 1929. Auf dem Alexanderplatz werden Pornobilder verkauft mit Friedrich dem Großen beim Sex. Die Nazi-Zeitung Der Völkische Beobachter erscheint erstmals in Berlin. Beim Patentamt wird eine Taschentuchmarke namens Tempo eingetragen. Am Berliner Hermannplatz werden Unbeteiligte bei einem Einsatz der Polizei gegen Kommunisten erschossen. In Hollywood gewinnt der deutsche Schauspieler Emil Jannings den Oscar als bester Hauptdarsteller. Der Sender Witzleben überträgt die allerersten Fernsehtestbilder. Und in Volker Kutschers Roman Der nasse Fisch kommt ein traumatisierter Kommissar namens Gerion Rath nach Berlin und begeht im Kokainrausch einen Mord.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gerion Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Herzlich willkommen, Volker Kutscher.
Hallo Thomas.
Ich freue mich auf unsere Gespräche. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, warum ich eigentlich so fasziniert von deinen Büchern bin. Zum einen, weil ich mich da wie in einer Zeitmaschine versetzt fühle, in diese Zeit der Weimarer Republik, die goldenen Jahre. Zum anderen aber, weil ich mich immer gefragt habe, wann und woran hätten die Menschen damals zwischen 1929 und 1938 eigentlich erkennen können, was die Nazis wirklich vorhatten? War das auch die Frage, war das der Anlass, aus dem du angefangen hast, damals diese Krimireihe zu schreiben?
Das war ziemlich genau dieselbe Frage. Einer der Anlässe, es gibt noch ein paar andere, aber es ist mit Sicherheit der wichtigste Anlass, weil es so unverständlich erscheint. Oder man kennt ja die Entwicklung. Also viele haben das, glaube ich, im Schulunterricht, im Geschichtsunterricht durchgenommen, wie die Republik langsam zerbröselt ist, wie sich dann die Nazis mit ihrer Diktatur darauf gesetzt haben und das ganz schnell auch etabliert haben. Und plötzlich Deutschland ein ganz anderes Land geworden ist, innerhalb weniger Monate letzten Endes. Und das ist ein sehr unheimlicher Vorgang, wie ich finde. Und das habe ich versucht mit 10 Romanen zu schaffen. Das ist eine ziemlich lange Antwort geworden. Das ist ja etwas, was die Fiktion ganz einfach kann. Die Fiktion ist natürlich eigentlich eine große Lüge auf der Suche nach Wahrheit. Weil sie Dinge erfindet, die aber wahrhaftig sein sollen. Und weil die Fiktion auch durch das Mittel der Empathie ganz einfach eine ganz andere Herangehensweise bietet, eine ganz andere Herangehensweise als die Geschichtswissenschaft, die einfach die Fakten erzählt und nacherzählt und auch ein paar Rückschlüsse, warum, wieso, weshalb. Aber genau diese unerklärlichen Dinge, dieses unerklärliche Warum, weil der Mensch ist ja nicht immer logisch, das bekommt man, glaube ich, nur hin, wenn man ja mitfühlend, empathisch da irgendwie rangeht. Und das habe ich mit den Romanen versucht.
Wir wollen in diesem Podcast nicht die Handlungen der Romane nacherzählen, sondern einzelne Episoden zum Anlass nehmen, um die Zeit, die Menschen damals besser zu verstehen und, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch ein bisschen unsere Gegenwart besser zu erkennen. Du hast mit Gerion Rath eine der schillerndsten Figuren der deutschen Gegenwartsliteratur geschaffen, der Kommissar, der von Köln nach Berlin geht. Stell uns den doch mal ein bisschen vor. Wer ist Gerion Rath?
Ein Arschloch, grundsätzlich sagen. Also er ist erstmal ein Rheinländer, das sind nicht alles Arschlöcher, ich bin auch Rheinländer. Das ist also, er ist ganz bewusst auch Rheinländer tatsächlich. Also mir war schon wichtig, dass es kein Berliner ist, keiner, der sich da auskennt und da alle Tricks und Kniffe kennt und auch die Mentalität damit klarkommt. Und dass er Rheinländer ist, hat natürlich den einen Grund, dass ich selber auch einer bin und mich in die Mentalität ganz gut hineinversetzen kann. Man sagt Rheinländern ja auch nach, dass sie so ein bisschen opportunistisch sind und sich so ein bisschen anpassen und das hat schon immer Jute Jange und so weiter, diese ganzen Dinge. Das hat Rath alles durchaus auch ein bisschen. Und das wollte ich auch haben in dieser Figur. Eine verführbare, eine nicht perfekte Figur. Ein Mensch halt wie jeder Mensch. Also ich hasse aber auch ganz grundsätzlich diese perfekten Romanfiguren, die alles richtig machen, deren größte Fehler es vielleicht sind, dass sie zu attraktiv sind oder was auch immer. Also das finde ich völlig langweilig und schrecklich. Und ich brauche dann schon jemanden, der auch Fehler macht. Und ich sag mal, in diesem Versuchsaufbau, so kann man es ja fast nennen, in meiner Romane brauchte ich ja ein Versuchskaninchen, das natürlich verführbar ist und keinen, der sofort den richtigen moralischen und politischen Kompass hat und alles richtig macht, sondern jemand, der Fehler macht, mit dem man aber auch mitleidet. Und mein Hauptproblem beim Schreiben war, glaube ich, das so hinzukriegen, dass man mit Gerwin Rath mitfiebert. Ihn leiden zu können, ist, glaube ich, etwas schwieriger, aber immerhin mitfiebert, obwohl er so ein Arschloch ist.
Fangen wir doch einfach an. Im Jahr 1929, da kommt die Hauptfigur, der Kommissar Gerwin Rath, von Köln nach Berlin. Lässt sich in wenigen Worten sagen, wie die Stimmung damals in der Stadt war?
Es war jedenfalls die Stadt, wo man hin musste in Deutschland. Da spielte die Musik noch deutlicher, als dass es das heute tut. Da war die Konkurrenz anderer Städte noch nicht so groß wie heutzutage. Ja, Berlin galt als amerikanische Stadt Europas. Es war sehr modern. Die Berliner wollten auch modern sein, waren stolz auf ihre Telefondichte, auf ihre Rohrpost. Auch die Zahl der Autos war auch relativ groß, deutschlandweit im Vergleich jedenfalls. Gut, mit den Amis konnte man nicht mithalten, so ganz amerikanisch war man dann doch nicht, wie die Amerikaner. Aber man wollte es gerne sein, also viele jedenfalls, natürlich nicht alle. Das muss man sich immer wieder auch vergegenwärtigen, dass so die Altvorderen, die dem Kaiser nachtrauten, ja auch alle noch da waren. Und die Nazis, die ja wieder was ganz anderes wollten. Und die Kommunisten und die Demokratie wollten. Das gab eine ganze Menge Milieus. Ja, und die allermeisten nutzten halt die neuen Freiheiten, die die Republik ihnen gab. Das ist das Entscheidende, das Leben tobte damals.
Und in dieses tobende Leben, in dieses politisch auch aufgeladene Leben steigen wir jetzt mal ein. Wie gesagt, Gerwin Rath ist nach Berlin gekommen. Kurz nachdem er angekommen ist, muss er zu einem Einsatz mit seinem Kollegen Bruno Wolter, geht nach Neukölln, ein Arbeiterbezirk für die Polizei, besonders gefährlich, dazu gleich mehr. Wir hören jetzt erstmal einen Ausschnitt, gelesen von Fritzi Haberland.
Waffenlager sollten wir ausräumen. Stattdessen durchsuchen wir Proletenwohnungen. Wolter machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die politische Polizei. Er nahm einen letzten Zug und warf die halbgerauchte Zigarette weg. Das ist doch keine Arbeit für die Kripo. Wir gehen jetzt erstmal in die Hermannstraße. Da gibt es auch einen Versorgungsposten für die Einsatzkräfte. Gute alte Feldküche. Mir knurrt vielleicht der Magen. Rath und Wolter waren die Hermannstraße erst wenige Schritte hinuntergegangen, als Schüsse fielen. Schnell suchten sie Deckung in einem Hauseingang. Kommunistische Heckenschützen? Die waren doch den ganzen Morgen ruhig geblieben. Der Onkel zog seine Pistole, Rath tat es ihm gleich und entsicherte die Mauser. Vorsichtig steckte er seinen Kopf aus dem Hauseingang. Das waren keine Kommunisten, die da geschossen hatten. Ein Panzerwagen rollte die Hermannstraße hoch, sein Maschinengewehr ratterte in unregelmäßigen Abständen und spuckte Blei und Feuergarben. Diese Idioten! Rath zog den Kopf wieder zurück und drückte sich eng in den Hauseingang. Schöne Scheiße! Wie im Krieg, von den eigenen Leuten unter Feuer genommen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei! Rief die Stimme im Kasernenhofton. Räumen Sie die Straße! Fenster frei! Es wird geschossen! Ein Mann lief geduckt über den Gehweg, die Hände über dem Kopf, als könne ihn das vor den Kugeln und dem herabfallenden Glas schützen. Er kam zu ihnen in den Hauseingang, zog einen Schlüssel aus der Tasche und schloss die schwere Haustür auf. »Na los«, sagte er und hielt die Tür auf. »Kommt rein, bevor die Bullen euch abknallen!« Sie zögerten keinen Moment und stürzten ins Haus. Plötzlich hörten sie einen Schrei. Kein Schmerzensschrei, kein Angstschrei, ein Schrei des Entsetzens. Die Polizisten schauten sich kurz an, dann hasteten sie die Treppe hoch. Die Tür zu einer Wohnung im ersten Stock stand offen, sie stürmten hinein. Zwei Frauen lagen auf dem Balkon, friedlich, als würden sie schlafen. Doch sie schliefen nicht. Blut sickerte aus Wunden an Kopf und Brust.
Fangen wir vorne an. Berlin, Neukölln. Warum war das damals für Polizisten ein gefährlicher Bezirk?
Es war ein gefährlicher Bezirk, vor allem an diesem 1. Mai 1929. Weil es war ein Arbeiterbezirk. Die Kommunisten waren da sehr, sehr stark vertreten. Und es gab ein Demonstrationsverbot. Den Kommunisten oder überhaupt allen Arbeitern, auch Sozialdemokraten, sollte verboten werden, an ihrem großen Kampftag, dem 1. Mai, auf die Straße zu gehen. Und dagegen regte sich Widerstand und das Ganze eskalierte derartig, dass da am Ende der Ausnahmezustand verhängt wurde in Neukölln und im Wedding, in den rotesten Bezirken, sage ich mal. Und dass es einige Tote gab, weil die Polizei da sehr, sehr überreagiert hat und der sozialdemokratische Polizeipräsident letzten Endes auch da so parteitaktische Dinge ausgefochten hat im Kampf gegen die Kommunisten. Und ja, Ironie des Schicksals, die Todesopfer waren hauptsächlich Sozialdemokraten.
Wenn wir heute das Wort Kommunisten hören, dann können wir uns ja kaum noch vorstellen. Das waren damals wirklich Menschen, die davon überzeugt waren, dass sie die kommunistische Revolution in Deutschland herbeiführen wollten.
So ist
mit
es.
Allen Mitteln.
Ja, ja, mit den Mitteln, wie es ja auch in Russland funktioniert hatte ein paar Jahre zuvor, so ungefähr 10 Jahre zuvor, war die Sowjetunion entstanden. Und tatsächlich haben die meisten politischen Beobachter damit gerechnet eigentlich, dass irgendwann auch Sowjetdeutschland folgen würde. Gerade Berlin war sehr, sehr rot und sehr kommunistisch geprägt. Aber natürlich die Gegenbewegung war auch da. Dass es dann ganz, ganz anders gekommen ist, damit haben, glaube ich, auch viele bürgerliche Menschen in Deutschland nicht so gerechnet. Die Angst vor den Kommunisten war deutlich größer als alles andere, auch als die Angst vor den Nazis.
Weil man gesehen hat, was in Russland passiert war, sozusagen eine blutige Revolution, wo dann die bürgerlichen Menschen umgebracht wurden zu Tausenden und so weiter und so weiter. Das war ein abschreckendes Beispiel, das man unmittelbar vor Augen hatte.
Definitiv, das war ein abschreckendes Beispiel für alle, die nicht der Arbeiterschaft angehörten Was man ja auch nicht vergessen darf, damals ein Arbeiter zu sein, war etwas ganz anderes als heute, wo wir ja schon sehr, sehr viele soziale Errungenschaften haben.
Was war das damals?
Ja, das war einfach ein Job, über den man nicht sehr, sehr viel verdiente. Also wie dann die Arbeiter hausen mussten, selbst wenn sie in Lohn und Brot waren. Ich glaube, so schlimm leben heute nicht einmal die Arbeitslosen. Das waren die Mietskasernen, das war hygienisch eine Vollkatastrophe. Überall schimmelte es, es war dunkel. Lebenskosten waren viel zu hoch im Vergleich zu dem wenigen, was man verdiente. Und natürlich gab es auch noch keine 40-Stunden-Woche, also geschweige denn eine 35-Stunden-Woche und so weiter und so weiter. Es war schon ein ziemlich hartes Leben und dass man da sich mehr Freiheiten erkämpfen wollte, das ist durchaus verständlich.
Du hast vorhin von der Gegenseite gesprochen, auf der einen Seite die Kommunisten. Was wäre die Gegenseite gewesen?
Ja, es gab mehrere Gegenseiten, ganz einfach. Also letzten Endes kämpften ja da alle gegen alle politisch gesehen. Also es gab die Kaisertreuen, die einfach nicht einsehen wollten, dass man den Krieg verloren hat und warum ist der Kaiser weg und so, die alles, das alles so werden sollte wieder wie früher. Dann gab es die Nazis, die damals noch eine kleine Randerscheinung waren, das darf man auch nicht vergessen, 1929, zum Teil auch belächelt worden von vielen. Es gab natürlich dann die Demokraten, also die Sozialdemokraten in erster Linie, aber auch andere Parteien wie das Zentrum und so weiter, die für die Republik waren, die parlamentarische Republik und auch hofften, also auch taten, dass auf diesem Wege eben auch soziale Reformen durchgesetzt werden konnten. Und da kämpfte aber jeder gegen jeden und tragischerweise auch Kommunisten gegen Sozialdemokraten. Eben auch die Arbeiterbewegung war leider Gottes gespalten.
Die Ereignisse, die wir gerade in der Szene beschrieben, von dir beschrieben gehört haben, sind als Blutmai in die Geschichte eingegangen. Ich habe diesen Begriff, bevor ich deinen Roman gelesen habe, noch nie vorher gehört. Warum ist er so wenig bekannt? Was waren die Folgen davon?
Das ist eine gute Frage. Ich habe das in meinem Geschichtsunterricht auch nie gehört, bin da zufällig drauf gestoßen, als ich das Jahr 1929 recherchiert habe und fand das ja ungemein spannend. Und es war für mich auch so das erste Anzeichen von Unsicherheit, wieder von Straßenkämpfen, die es ja dann in den Jahren darauf massenhaft geben sollte, gerade zwischen Nazis und Kommunisten, die sich auf den Straßen da nicht nur prügelten, sondern auch gegenseitig erschossen. Und eigentlich habe ich meinen Roman ja aus gutem Grund angefangen im Jahr 1929, aber eben im Frühjahr, wo alles noch sehr stabil war. Man darf nicht vergessen, die Jahre 25 bis 29 waren die stabilsten der Weimarer Republik vor der Wirtschaftskrise dann Ende des Jahres. Und das war eine Zeit, die für mich sich so anfühlt, wenn man dann Zeitungen liest und so sich so ein bisschen da reinfühlt in diese Zeit, ja, fast mit der späteren Bundesrepublik so ein bisschen zu vergleichen. Es geht aufwärts, auch wirtschaftlich. Sehr viel amerikanisches Geld floss nach Deutschland, das dann dummerweise nach 1929 wieder rausgezogen wurde, was auch dann zu vielen Zusammenbrüchen führte. Jedenfalls, es ging aufwärts. Es ging auch wirtschaftlich aufwärts mit den Leuten. Die Republik gewann auch an Vertrauen in diesen Jahren und das ging dann ratzfatz den Bach runter. Und das begann eben nicht nur mit dem Börsencrash Ende des Jahres und mit dem Tod Stresemanns auch eine ganz wichtige Sache. Es war auch ein Politiker, der viel zusammengehalten hat eigentlich. Das begann letzten Endes, die Unsicherheiten begannen schon im Mai 29 mit diesen Unruhen in Berlin. Und das war unbekannt und mir auch unbekannt und deswegen wollte ich das auf jeden Fall zeigen.
Vertrauen scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt des ganzen Romans Der nasse Fisch zu sein, des ersten Romans der Reihe. Wem kann man vertrauen? Es gibt ja die Eingangsszene, in der Rath und Wolter einen Pornoring ausheben. Sie platzen in die Dreharbeiten zu einem Film, in dem Figuren wie Friedrich der Große, Kaiser Wilhelm oder der General Hindenburg Sex haben. Diese Szene hören wir uns jetzt mal an. Wir wollen dabei sein. Wir stehen jetzt also vor der Tür, hinter der ein Preußenporno gedreht wird.
Da müssen jetzt ungefähr ein Dutzend Leute drin sein. Ich habe einen Hindenburg gesehen, einen Bismarck, einen Moltke, Wilhelm I und Wilhelm II und sogar einen alten Fritz. Rath ließ den bewaffneten Kollegen den Vortritt und blieb draußen an der Tür stehen. Von dort beobachtete er die absurde Szene, die sich im Atelier abspielte, kaum hatten die Polizisten den großen Raum betreten. Auf einem grünen Kanapee mühte sich gerade ein muskulöser Hindenburg auf einer Nackten ab, die entfernt an Mata Hari erinnerte. Daneben stand ein einfacher, uniformierter Lanzer mit Pickelhaube. Ob er sich als Nächster mit Mata Hari vergnügen durfte oder seinem Generalfeldmarschall noch sexuell zu Diensten sein musste, war nicht ersichtlich. Die übrigen Darsteller, die Hälfte davon nackt, betrachteten die mit mehreren Scheinwerfern ausgeleuchtete Szene und unterhielten sich angeregt. Ein Mann mit Ziegenbart hockte hinter einem Fotoapparat und gab dem Generalfeldmarschall Befehle. »Dreh Sophies Hintern ein bisschen mehr zu mir. Noch etwas. Ja, so geht's. Stillhalten und jawohl.« Und wieder hatte er eine Aufnahme im Kasten. Wunderbar. Alles Beweismaterial. »Aushebung! Polizei!« rief Wolter in den Raum. »Alles kommt mit zum Präsidium. Gegenwehr ist zwecklos.«
Wir erleben in dieser Szene die moralischen Größen Preußens als Pornofiguren. Wer galt denn 1929 in Deutschland überhaupt noch als Vertrauensfigur?
Das kam auch ganz darauf an, in welchem Milieu man unterwegs war. Also eine Aufspaltung der Gesellschaft gab es damals eben auch. Über allem schwebte ja eigentlich Hindenburg, der ja noch aktiv war als Reichspräsident und in dieser Pornoszene noch als Generalfeldmarschall aus dem Ersten Weltkrieg da in Aktion war. Da konnten sich schon auch viele drauf einigen irgendwie, dass man dem eigentlich schon als Weltkriegshelden vertraute. Ansonsten vertraute jeder, denke ich, seiner eigenen politischen Ausrichtung, also der Welt, der Bubble, wie man heute sagen würde, in der er lebte. Und den anderen traute man eben nicht, weil man ihnen auch nicht zutraute, das Beste für Deutschland zu tun. Ja, und ich habe diese Szene, ist das fiktiv, solche Bilder hat es meines Wissens jedenfalls nicht gegeben, aber der Fantasie sind ja auch keine Grenzen gesetzt, auch wenn es um Pornofotos geht. Und ich fand das ganz interessant, dass man eben auch einen zusätzlichen Reiz dadurch hat, dass man diesen alten Autoritäten ja dadurch, ja, dass man die von ihren Sockeln stößt und den Respekt eben komplett verliert gegenüber den alten Autoritäten des deutschen Kaiserreichs und Preußens.
Für Gerion Rath, die Hauptfigur, gibt es ja eine Vertrauensperson, als er nach Berlin kommt, eben Bruno Wolter, sein Vorgesetzter bei der Sitte. Der wird nicht umsonst Onkel genannt. Wolter war Soldat im Ersten Weltkrieg und für ihn ist das höchste Ideal, seine Form von Vertrauen, die Kameradschaft. Wir gebrauchen das Wort heute ja kaum noch. Was beinhaltet denn Kameradschaft?
Gute Frage. Ich habe nicht gedient. Deswegen ist vielleicht einer der Gründe, das haben ja viele nicht mehr gemacht. Das war damals üblich, dass man beim Militär seine Zeit da abriss und auch die vielen paramilitärischen Einrichtungen, die es damals gab. Auch da war Kameradschaft das Allerwichtigste, eben Männerkameradschaft natürlich. Das ist ja so eine Art institutionalisierte Freundschaft oder so, würde ich es vielleicht mal nennen, dass man deswegen befreundet oder eben Kamerad sein muss, weil man ja derselben Truppe sozusagen angehört. Und ja, ich kann mir vorstellen, in so einer Ausnahmesituation, wie es ein Krieg natürlich darstellt, den man mehr oder minder traumatisiert durchsteht, ist natürlich der Zusammenhalt mit denen, die dasselbe durchmachen, eine ganz andere Art von Freundschaft, als wir das in unserem normalen Alltag erleben. Und ich glaube, das wurde natürlich auch dann irgendwie hochgehalten. Die Kameraden helfen sich untereinander und auch unter Lebensgefahr und so weiter und so weiter. Aber man darf sich auch nichts vormachen. Das wurde ja auch sehr, sehr, sehr stilisiert. Das war ja ganz bewusst ein Begriff, den man ein militärischer Begriff, den man so nach oben als Tugend entsprechend pflegte und abfeierte.
Dieser Bruno Wolter, das haben wir vorhin gehört, hegt eine Abneigung gegen die politische Polizei. War die Existenz einer solchen politischen Polizei eigentlich Ausdruck dafür, dass der Staat seinen eigenen Angestellten, dem Polizisten, nicht traute?
Jein, weil er war ja nicht nur für die internen Ermittlungen zuständig, die politische Polizei, sondern vor allen Dingen auch guckte sie nach draußen. Also ich sag mal, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit dem heutigen Verfassungsschutz oder so. Also welche Parteien, aber auch Institutionen oder auch paramilitärischen Verbände arbeiten denn gegen die Republik?
Achso, das gab es damals schon. Sowas gab es damals auch
schon. Ja, das war die Hauptstoßrichtung eigentlich. Ja, und Bernhard Weiß, der spätere Polizeivizepräsident, Jude und als solcher auch ein Hauptgegner von Josef Goebbels, der damals schon als Gauleiter in Berlin unterwegs war, war auch lange Jahre Leiter der politischen Polizei gewesen und hat als solcher auch bis zum Ende gleichermaßen Rechts- und Linksextreme ganz mutig bekämpft, weil er ein totaler Demokrat war. Und da gab es leider Gottes ja etwas zu wenige in der Weimarer Zeit.
Dass man den Polizisten nicht unbedingt vertrauen kann, das erleben wir am Beispiel von Gerion Rath. In einer Szene ist er in einem Nachtclub namens Venuskeller, da wird Kokain in solchen Mengen gereicht, er kommt in Zuckerdosen auf den Tisch. Gab es solche Clubs damals wirklich?
Ja, also der Venuskeller ist rein fiktiv, aber es gab solche Clubs. Es gibt ja auch ein wunderbares Buch von einem Amerikaner, ich glaube Mel Gordon heißt der Mensch, müsste ich mal nachschauen, wo genau diese verbotenen Dinge in Berlin beschrieben werden, nicht nur die Lokale, sondern auch wo war denn welcher Straßenstrich und sowas alles. Und da gab es durchaus fantasievolle Clubs. Ich wollte da in fiktiven nehmen, weil er auch eine gewisse Rolle spielt im Zusammenhang mit meinem Hauptantagonisten für Gerion Rath, dem Gangster Johann Marlow, was so ein bisschen dessen Zentrale auch ist. Und deswegen habe ich da einen fiktiven Club genommen, aber mit solchen Dingen ausgestattet, wie es eben damals üblich war auch. Ja, vergleichbar mit den amerikanischen Speakeasies. In den USA war es verboten, Alkohol zu verkaufen und zu konsumieren. In Deutschland war es verboten, solche sexuellen Dinge auf der Bühne zu zeigen, aber auch bestimmte Rauschmittel zu verkaufen. Das alles geschah dann eben auch in solchen Clubs, wo man dann nur durch Klopfzeichen an dem Türsteher vorbeikam.
Bei diesem Johann Marlow werden wir in einer späteren Folge unseres Podcasts sprechen. An diesem Abend, an dem Gerion Rath Kokain in großen Mengen konsumiert, dieser Abend nimmt einen unheilvollen Verlauf. Er wird dann verfolgt und in einem Kampf erschießt er sozusagen versehentlich den Verfolger und die Leiche liegt dann plötzlich vor seinen Füßen. Und wie geht's jetzt weiter? Das liest uns Fritzi Haberland.
Wer würde ihm diese Geschichte glauben? Da lag eine Leiche. Und Herr Kriminalkommissar Gerion Rath, vollgepumpt mit Kokain und Alkohol, behauptet, es sei alles ein Versehen? Ihm wurde klar, dass er das niemandem würde verkaufen können. Er hörte den Staatsanwalt seine Fragen stellen. Wie war das noch gleich? Warum haben Sie Kokain genommen, Herr Kommissar?
Jetzt sag doch mal, Volker, warum wolltest du mit einer so wackeligen Hauptfigur in der ersten Folge als kokainkonsumierenden Kommissar mit so einer Hauptfigur den Aufstieg des Nationalsozialismus erkunden?
Erst einmal, weil ich so eine Figur natürlich mag, die nicht so ganz aufrecht und korrekt ist, weil sie einfach uns allen etwas näher ist. Wir sind das ja alle auch nicht so, wie wir es gerne wären. Gerion Rath ist ja nicht bewusst so. Seine Charakterschwächen nimmt er nun mal mit, aber er wird sie auch gerne loswerden, schafft es aber nie so wirklich. Und ja, erstmal, ich finde sowas sehr, sehr spannend, wenn jemand deine Leiche im Keller hatte, ja gar nicht haben will, dass ich mit solchen Problemen dann auch rumschlagen muss. Und es war für mich aber auch wichtig, mit so einem verführbaren Menschen in diese Zeit zu gehen. Nicht mit einem, der einen ganz klaren politischen und moralischen Kompass hat und sieht, ah, das mit den Nazis da und das ist ja alles richtig schlimm, da muss ich dagegenhalten. Ich habe natürlich diesem sehr fehlbaren Gerion Rath eine etwas tugendhaftere, ja, ein Sidekick ist der falsche Begriff, es ist ja eigentlich, man muss sagen, Love Interest, der hat ja seine Liebschaft, die sich über alle Romane ja durchzieht und auch etwas fester dann wird irgendwann, Charlotte Ritter, die sehr klar sieht, wohin die Reise geht, die auch als Frau, die die neuen Rechte und Freiheiten, die die Republik ihr gewährt hat, auch erhalten will, die kämpft da viel mehr für den Erhalt der Republik, als er das tut, und die beiden geraten eben auch entsprechend häufig in einen Zwist miteinander. Aber auch Charlotte merkt irgendwann, dass ihre Tugendhaftigkeit auch nicht so durchhalten kann, wie sie es gerne möchte. Das Leben lässt es einen meistens auch nicht so durchhalten.
Der nasse Fisch war ja der erste Teil, der erste Roman deines insgesamt 10 Bände umfassenden Projektes. Das Buch erschien 2007. Was war damals eigentlich die größte Herausforderung für dich beim Schreiben?
Das Buch fertig zu bekommen, natürlich. Das ist es immer. Ganz im Ernst, es ist wirklich jedes Mal immer ein neues Abenteuer, weil ich weiß nicht, wie es ausgeht. Wie beim Fußball, wie es der Perberger gesagt hat. Die Leute gehen hin, weil sie wissen, wie es ausgeht. Aber ich weiß es auch beim Schreiben erstmal nicht. Es ist für mich auch immer ein Abenteuer, zu gucken, wohin geht denn die Reise mit den Figuren, mit dem Setting, was ich da so habe. Natürlich habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, was für Mordfälle und so weiter und so weiter. Aber wie es genau und wann und warum aufgelöst wird, das weiß ich vor dem Schreiben auch nicht. Das entscheidet sich beim Schreiben. Und deswegen ist es immer ein großes Abenteuer. Aber worum es mir natürlich schon ging, ich wollte zeigen, dass wir in der Gegenwart nicht immer wissen, welche Dinge jetzt gefährlich sind und in eine so nicht gewünschte Zukunft führen. Ja, das war im Jahr 2007 definitiv nicht die Angst, die hatte ich damals nicht, die heute habe ich heute sehr, dass unsere Demokratie zerbröseln könnte, wie damals die Weimarer Demokratie. Das war überhaupt nicht absehbar. Es ging mir um ganz andere Themen, die aber heute genauso akut sind, Umweltthemen ganz einfach. Also, dass der Wahnsinn in vielerlei Hinsicht nicht gestoppt wird, zum Beispiel der immer mehr zunehmende Autoverkehr, was auch immer. Also der Verkehrsinfarkt, den gab es ja auch schon in den 80er, 90er Jahren. Das ist halt seither immer noch schlimmer geworden und kein wirkliches Ende in Sicht im Moment. Und solche Dinge, also das, ich wollte es eigentlich ganz allgemein halten und natürlich dann auch die Frage schon auch untersuchen, wie das denn damals gewesen ist, dass das doch durchaus hoffnungsvolle, der demokratische Deutschland der Weimarer Republik, da hätte ja was ganz anderes draus werden können. Warum ist es denn nicht dazu gekommen? Das waren die Dinge, die mich da interessierten. Und die Frage ist eben natürlich, in den ersten Romanen nicht so, aber sobald es über 33 hinausgeht, das war ja von Anfang an mein Ziel, über 33 hinaus zu erzählen, weil es ja dem an der CSU auch eine Kontinuität gibt. Das Leben geht halt weiter. Die Frage eben, kann man Nazi-Zeit in so einem Unterhaltungsgenre, sage ich mal, wie einem Kriminalroman, kann und darf man das erzählen? Ich bin der Meinung, man darf und man kann auch. Und war mir aber nicht so ganz sicher, wie die Reaktion sein wird.
Tja, erfolgreich. Wir folgen Volker Kutscher über 9 weitere Folgen beim Abenteuer des Schreibens, beim Erkennen der Gegenwart, bei der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, die jede Zeit stellt. Erstmal danke für diesen Anfang, Volker.
Aber gern.
Das war Der Zerfall Babylons, Teil 1 von 10, das Jahr 1929. Wenn es Ihnen gefallen hat, verschicken Sie gern den Link dazu und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast kostenlos, zum Beispiel in der App der ARD-Audiothek. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. Was historische Momente mit unserem Leben heute zu tun haben, damit beschäftigt sich der Podcast Zeitzeichen. Es geht jeden Tag um konkrete Ereignisse vom Urknall bis zur Neuzeit. Das alles immer in einer knappen Viertelstunde. WDR Zeitzeichen gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.